CoachCamp im Gespräch. Dein Podcast mit Wissen, Erfahrung und Inspiration. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen von CoachCamp im Gespräch. Heute gibt es mal wieder eine Podcast-Folge und ich muss ehrlich sagen, das ist ein Thema, das mir ziemlich viel Respekt aus den Gliedern zieht und ich freue mich sehr, dass ich dazu einen echten Fachmann heute hier begrüßen darf. Herzlich willkommen, lieber Simon.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Simon, ich sag mal ein bisschen was darüber, wo du herkommst. Simon Blum, Du bist zuständig für die Kundenberatung und Projektbetreuung, auch für Seminare und Workshops bei Aveos. Ihr seid eine Digitalagentur. Ich finde, das klingt schon mal richtig cool. Digitalagentur für SEO und SEA, aber auch für Marketing, Webdesign und Online-Shops. Jetzt könnte man denken, boah, das ist ja bestimmt echt ein Riesenladen. Ich durfte kürzlich bei euch in den Räumlichkeiten sein bei einem Workshop und ich muss sagen, eigentlich sieht es sehr gemütlich und überschaubar aus. Du bist von Haus aus gar nicht so ein digitaler Mensch gewesen, was den Beruf angeht. Du hast einen sehr spannenden Umweg genommen, würde ich mal sagen. Dahin, wo du jetzt bist, magst du dazu was erzählen?
Genau, richtig. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie, habe nach der Schule den Hotelkaufmann gelernt, weil ich eigentlich gar nicht so richtig den Plan hatte, wo es überhaupt beruflich mit mir hingehen sollte. Und dann bin ich da irgendwo gelandet, weil es sehr vielseitig aussah vom Berufsbild und habe diese Ausbildung dann gemacht. Währenddessen aber schon gemerkt, alles klar, für ein richtig langes und erfüllendes Berufsleben wird es in diesem Beruf wahrscheinlich nicht reichen. Ich habe trotzdem die Ausbildung zu Ende gemacht, weil ich in dem Hotel dort auch alle Abteilungen durchlaufen durfte und dementsprechend für meine Zukunft super viel mitnehmen konnte und bin dann in die Digitalagentur zu meinem damaligen oder ehemaligen Schulkameraden Christos gewechselt. Er hatte das nach unserem Abitur gegründet in seinem dualen Studium und auch während meiner Ausbildung war ich dann schon ganz viel beim Christos und habe gelernt und versucht, ein Digital Native zu werden, weil wie gesagt, das war ich jetzt vorher auch nicht so und bin dann dadurch genau in die Welt des Online-Marketings gerutscht.
Ja, spannend. Ich meine, Quereinstieg ist was, das ist vielen Coaches sehr, sehr vertraut. Von daher herzlich willkommen in unserer Welt.
Ja, vielen Dank. Und es, wie gesagt, es hat mir mehr geholfen als geschadet, würde ich mal meinen, dass ich aus einer anderen Welt kam, weil alles Verwaltungstechnische, Vertriebliche, Kaufmännische habe ich eben im Hotel gelernt und nicht an der Uni.
Oh, yes. So. Jetzt suche ich gerade den guten Einstieg. Ja. Liebe Community da draußen, es gibt 7,8 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung in Deutschland. Das sind fast 10% unserer Bevölkerung. Und da hat sich die Regierung irgendwann gedacht, da brauchen wir was für. Und zwar, es gibt ein Datum, das hängt im Moment so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über vielen Branchen, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich habe bei einem Gespräch letzte Woche festgestellt, von den Coaches haben das noch nicht so viele mitbekommen. Es geht um den 28. Juni nächsten Jahres. Da tritt in Kraft das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz.
Genau.
Was hat das mit unserem Podcast, mit unserem Thema zu tun? Nun, es beruht auf dem European Accessibility Act, wobei in dem Zusammenhang Accessibility dann schlicht und einfach zugänglich bedeutet, Zugänglichkeit, also Barrierefreiheit. Und da sind wir auch natürlich in der digitalen Welt noch nicht so wirklich gut aufgestellt, oder?
Nee, also bei vielen Sachen sieht man es, dass man deutliche Schwierigkeiten hat, auf barrierefreie Websites zu sichten zu können. Da gibt es ja auch ganz viele Punkte. Was bedeutet das denn überhaupt? Wie sieht Barrierefreiheit aus? Wovon reden wir denn da überhaupt? Da sind auch da noch viele Grauzonen. Es ist noch nicht ganz klar, was eine Webseite dann an diesem Stichtag alles können muss. Es gibt natürlich schon viele Beispiele, wie Schriftgrößen verändern zu können, dass man man die Möglichkeit hat, Farben zu verändern, die Seite transparent zu machen oder sich die Seite gegebenenfalls auch komplett vorlesen zu lassen, falls man eine sehr starke Sehbeeinträchtigung hat. Das sind alles Dinge, die es schon gibt, wo es auch schon Plugin-Hersteller und Webseitenbetreiber und auch Entwicklungen gibt, die alle darauf hinauszielen. Was genau jetzt alles da aber letztendlich darunter gehört, das ist noch nicht ganz klar. Und ja, da sind noch viele Punkte und spannende Fragen offen. Nichtsdestotrotz sehe ich da immer noch für alle erstmal einen Vorteil drin, weil die Reichweite durch dieses Gesetz für uns alle ja irgendwie leichter zu erhöhen ist. Du hast eben schon gesagt, es sind fast 10% der deutschen Bevölkerung. Und ich glaube, keinem Unternehmer oder keinem Website-Betreiber fällt da ein Schaden zu, wenn man diese Prozentzahl auch noch erreicht. Dementsprechend halte ich es trotzdem grundsätzlich erstmal für positiv.
Da bin ich ganz bei dir. Ich halte das auch grundsätzlich für positiv. Jetzt ist es ja so, grundsätzlich gilt es, alle Webseiten sind davon betroffen und sollten barrierefrei sein. Besonders wenn ein Shop eingebunden ist, denn auch Shops haben ganz genau das Augenmerk gelegt. Jetzt je nach Auslegung dieses Gesetzes spricht man dann auch von Terminbuchungstools. Da sind ja viele Coaches ganz fleißig mit dabei. Und das hat eigentlich jede Website. Es wird sogar spekuliert, ob nicht auch in dem Moment, wo ich ein Kontaktformular auf der Website habe, ich unter dieses Gesetz falle. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Mindestens 10 Mitarbeiter.
Genau.
Und
2 Millionen Euro.
Maximal 2 Millionen Euro Umsatz. Jetzt können natürlich viele Coaches auch schon wieder sagen, ach, dann ist ja alles doch gar nicht so wild, dann vernachlässige ich das Thema doch mal. Ich glaube, wir sollten es nicht vernachlässigen. Du hast das eben auch schon gut begründet, dass es eigentlich auch ein Markt ist. Und wenn wir jetzt noch von dem Marktargument weggehen, da sind einfach Menschen, die haben zu bestimmten Sachen keinen Zugang, weil sie blind sind, weil sie, du hast es schon gesagt, es gibt so, ich habe so 10 Punkte gefunden, worum es gehen soll bei barrierefreier Website. Aber jetzt erstmal an dich die Frage, was bedeutet eigentlich barrierefreie Website und für wen eigentlich barrierefrei?
Ja, am Ende des Tages glaube ich natürlich für jeden, der auf diese Website kommt oder der diese Website der Informationen entlocken will, für den ist das erstmal wichtig. Und barrierefrei ist in dem Falle aus meiner Sicht, wenn, egal welche Einschränkung ich habe, ich trotzdem irgendwo die Möglichkeit bekomme, alle Informationen, beziehungsweise klar, alles kann man dann immer nicht bewerkstelligen, aber dennoch die Kerninformationen, wie jeder andere auch, von dieser Website irgendwie abrufen zu können. Und ne, die Punkte, die wir eben schon mal kurz genannt haben, ne, wenn man schlechter sehen kann, dass man Dinge vorlesen lassen kann oder größer machen kann, wenn man zum Beispiel Farbschwächen hat, dass man die Farben umstellen kann oder deaktivieren kann, dass es nicht so verwirrend ist, dass man Kontraste verändern kann. Das spielt da alles mit rein und das ist dann letztendlich Barrierefreiheit. Das klingt dann jetzt so simpel, aber dass jeder mit der Webseite irgendwie den Mehrwert nutzen kann, die Informationen nutzen kann, Anfragen gegebenenfalls stellen kann oder eben den Kauf tätigen kann, wenn es ein Online-Shop oder eine Terminbuchung durchführen kann, wenn diese Website das als ihr Ziel hat. Und das muss dann für jede Person irgendwie möglich sein, um eine barrierefreie Website zu haben. Was also da alles dazu gehört.
Um sich selber das Label geben zu können.
Genau.
Jetzt hast du ja schon hier so Sachen gesagt wie Farben ausstellen oder Kontraste. So soll das der Nutzer vorm Bildschirm machen können? Also wenn ich jetzt eine Sehbeeinträchtigung habe und ich denke, oh mein Gott, da ist so ein Flackern irgendwie auf dem Bildschirm oder ich kann diese, fängt ja schon bei Rot-Grün-Schwäche an.
Ne? Genau, richtig.
Soll das da so sein, dass der Nutzer, der auf die Website geht und sieht, ups, da komme ich nicht klar mit, eine Möglichkeit hat, auf seiner Seite das umzustellen?
Genau, richtig. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es einen Plugin-Anbieter, ich mache da gar keine Werbung für, ich kriege, der heißt iAble. Der ist es dann, dass rechts auf der Seite, wie bei einem bei einer Call to Action, die mitläuft. Ne? Man kennt das sonst so von Briefumschlägen oder Hörern, ja, wo man draufklicken kann. Da ist es genau so, dass man da, da steht dann iAble und Barrierefreiheit und dort kann man ultra viel auswählen dann eben anmachen. Hier steht es direkt, Sofortansichten, Schriftgrößen, man kann Blaufilter aktivieren, Farbschwächen, also da sind für gewisse bekannte Dinge dann eben auch schon Sachen vorbereitet. Ne? Wenn ich auf Farbschwäche klicke, kann ich direkt auswählen, welche ich habe, Graustufenmodus aktivieren, Rotschwächenmodus oder Grünschwächenmodus. Es gibt den Nachtmodus, ne? Man kann, wenn es einem zu viel und zu bunt wird auf der Website, man kann dort die Bilder komplett deaktivieren, dass die nicht gezeigt werden, sondern man erstmal nur den Text hat, den kann man sich wiederum vorlesen lassen. Das sind so Möglichkeiten, die man dann auf der Website aktiv anwählen kann. Und das sind natürlich alles auch Teile, Dinge, die in der Entwicklung stehen. Wir selber versuchen dann natürlich auch Lösungen zu finden und zu entwickeln. Und das wird sich jetzt im Laufe der Zeit bis zum 28. Juni im nächsten Jahr immer weiter, ja, verbessern, entwickeln und nach Lösungen gesucht werden. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite ist es irgendwo eine Verpflichtung, auf der anderen Seite aber auch eine Chance, die man einfach nutzen sollte, selbst wenn man unter die Ausnahmen fällt. Und das tun ja tatsächlich auch relativ viele mit einem Jahresumsatz unter 2 Millionen und weniger als 10 Mitarbeitern. Nichtsdestotrotz, ja, kann man immer noch mehr Leute erreichen. Und wenn man die Website eben betreibt, dann aus unserer Sicht natürlich immer so sinnvoll wie möglich und dementsprechend auch gerne barrierefrei.
Und du sagst, es geht über, wir kennen uns schon, ich bin ja, was technische Dinge angeht, echt total aufgeschmissen. Ich kann hier wunderbar beim Podcast meine Programme bedienen und dann hört es auch meistens schon auf. Ein Plugin ist was, was ich quasi auf meine Website, die es gibt, implementiere, einbaue, also etwas, was jemand anders programmiert hat, zur Verfügung stellt, was ich kaufen kann. Und dann geht es nur darum, einmal zu sagen, will ich, klick, draufziehen und dann läuft es automatisch.
Genau, im Prinzip kann das so laufen. Es gibt natürlich jetzt viele, wollen dann natürlich sich die Programmierung auch bezahlen lassen. Es gibt also unterschiedlichste Plugins und das kommt natürlich darauf an, welches Content-Management-System man für seine Website auch verwendet. Wie zum Beispiel bei dir weiß ich, dass es WordPress ist und da kann ich zum Beispiel sagen, da ist, das ist ein Open-Source-Programm, bedeutet, es kostet nichts und da kann man auch mit ziemlicher Sicherheit, da sind wahnsinnig viele Entwickler dahinter, da wird auch kostenfreie Optionen von solchen Plugins geben. Die kann man da auch automatisch auf seiner Website, wie du es gerade gesagt hast, einfach runterladen. Ne, das geht von der Website quasi aus. Und dann muss man die Einstellungen natürlich noch anpassen. In der Regel gibt es da auch dann direkt gute Tutorials für, sodass man auch ohne jetzt, ne, weil das ist halt auch immer ein Punkt, ne, was kostet der Spaß, das muss ich auch irgendwo rentieren. Und wenn ich jetzt meine Website barrierefrei mache mit einem riesen Kostenaufwand, dann weiß ich nicht, ob es sich am langen Arm hinten dran für mich auch lohnt. Dementsprechend, klar, wenn man gerade nicht direkt unter die Ausnahmen fällt, die das nicht bewerkstelligen müssen, würde ich auch erstmal da schauen, ob ich da vielleicht eine kostenfreie, günstige Variante, die gibt es mit Sicherheit, irgendwie finde und dann schaue, dass ich es dementsprechend irgendwann, wenn nötig, anpasse. Aber genau, die ersten Schritte kann man da, glaube ich, in der Regel auch immer gut selber machen.
Nicht easy gehen. Easy gehen ja auch schon länger, so Geschichten wie Bildbeschreibungen, ne? Also Alternativtexte für Bilder. Das ist ja was, das hat sich eigentlich schon ganz gut etabliert. Also ich habe mal überlegt, also erstmal musste ich mir eingestehen, Mensch, Annette, du machst das ja nicht. Dachte ich schon, so die Arbeit könnte ich mir ja wirklich mal machen. Und dann ist mir bei meinem letzten LinkedIn-Post aufgefallen, da geht das echt easy, weil da steht sogar Alternativtext einfügen. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Bei anderen Social-Media-Plattformen ist das nicht unbedingt so einfach, da muss man ein bisschen rumklicken und gucken, wo man den Alternativtext einfügt. Aber wenn wir jetzt mal so von der Website einen Moment weggehen und sagen, so, es gibt ja auch schon barrierefreie Möglichkeiten, zum Beispiel in Social Media, da ist dieser Alternativtext schon mal eine gute erste Sache. Ich weiß nicht, hast du eine Idee, wie lange es das schon gibt?
Ewigkeiten tatsächlich, und da gehe ich jetzt wieder den Schritt zu Webseiten zurück, auch die ersten Webseiten, die man nur noch mit HTML und ganz hardcoded runtergeschrieben hat, in der Zeit, wo es noch keine Content-Management-Systeme gab. Sogar die hatten, dort hatte man schon die Möglichkeiten, Alt- und Meta-Beschreibungen hinzuzufügen und auch die Bildbeschreibungen. Und das hatte tatsächlich auch damals schon den Hintergrund, dass man im Zweifel das so vorlesen lassen konnte, auch von Google. Dementsprechend die Barrierefreiheit war sogar ganz am Anfang schon ein bisschen Thema dabei. Also es geht, was Webseiten angeht, schon ganz, ganz klar zurück. Google hat das dann auch aus diesem Grunde irgendwo als Kriterium für Suchmaschinenoptimierung, also dass es positiv ist, wenn man diese Bildbeschreibung macht, natürlich bestenfalls dann auch richtig und was auf dem Bild zu sehen ist, einigermaßen beschreibt, weil es eben dem Seitennutzer einen Mehrwert gibt und das ist ja das, was Google als Suchmaschine ohnehin als großes Ziel hat, immer die besten, ne, die Website mit den größten Mehrwerten nach oben zu bringen. Und da kann man das schon drauf zurückführen. Also sogar die ersten Webseiten hatten die Möglichkeit für Barrierefreiheit und Google hat das auch schon sehr, sehr früh als positiv anerkannt.
Ja, und jetzt kommt wieder ich bin ein Dummi, was Technik angeht, Frage. Das geht bei jeder Website? Ich kann bei jeder Website einen Alternativtext für jedes Bild eingeben?
Ja, ich bin, ja, ich mache ungern absolute Aussagen, aber ja, im Prinzip doch, ja. Die Möglichkeit besteht schon bei jeder Website doch.
Und Google mag das. Das heißt, das hilft uns einfach per se schon mal, wenn ich sage, okay, auf meiner neuen Website wird es ein neues Bild von mir geben. Annette steht entspannt im Treppenhaus.
Genau, also ein bisschen, wir versuchen es dann bei SEO-Sachen dann natürlich ein bisschen versuchen auf die Dienstleistung oder auf das Thema, zum Beispiel ne, Coach Annette würde dann stehen. Genau, aber ja, das geht halt immer schon und ist auch immer wichtig. Man ist jetzt natürlich nicht so, dass das jetzt eines der Top-3-Kriterien von Google sind, ob die Bilddatei ist. Das ist eins von mehr als 250 Kriterien, die es da gibt. Zählt jetzt nicht so, ist jetzt nicht der Oberbringer, wenn man das macht, aber hilft schon. Auch da kann man nicht nur hingehen und auch die Bildbeschreibung machen, sondern du kannst sogar, bevor du die Bilder hochlädst, auch das ist ein positives Kriterium, wenn du den Dateinamen, ne, wenn du von der Buchstaben- und Zahlensuppe, die die Kamera dir vorgibt, wenn du da schon auch Annette Coach.jpg hinschreibst, das hilft auch schon.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist was, das können wir einfach allen, die jetzt zuhören, schon mal so als kleines Geschenk mitgeben. Achtet auf eure Dateinamen bei den Bildern und nutzt doch einfach mal die Möglichkeit von Alternativtexten für Bilder.
Genau, bei den meisten Websites, gerade heutzutage mit Content-Management-Systemen, ist das meistens immer auch ein Feld, was bereitsteht, einfach ausgefüllt zu werden.
Und jetzt nur nochmal für Menschen wie mich da draußen unter den Zuhörern, Content-Management-Systeme sind die Dinger, mit denen eure Website gebaut ist.
Ja, richtig, genau. Also wie eben angesprochen, also die regeln halt, dass man nicht jede einzelne Unterseite jeweils programmieren muss, sondern dass man eine Übersicht hat, dass alles, dass man die Dateien hochladen kann und dass es einfach ein leichteres Handling hat. Das machen alles Content-Management-Systeme.
Das geht, also mittlerweile ist dieser Begriff sogar in meinem Kopf angekommen. Dir geht er natürlich ganz leicht von den Lippen, aber man darf auch echt nicht unterschätzen, was man alles so nicht weiß und nicht kennt an Fachvokabular. Wir Coaches kennen das ja auch. Für uns gibt es auch manche Begriffe, die total ja, üblich sind und andere Leute denken, wovon reden die?
Genau, da können wir uns wahrscheinlich im Kreis drehen. Wenn du anfängst zu reden, weiß ich dann wieder überhaupt nicht. Genau.
Simon, ich habe einen Blogartikel gefunden. Da wurden 10 Punkte angegeben, die bei einer barrierefreien Website zu beachten sind. Ich würde die gern mal so nach und nach durchgehen. Ganz oben stand Sprache. So, jetzt kennen wir das ja zum Beispiel von Webseiten von Behörden. Da kann man dann, also man geht auf die Website zum Beispiel vom Abwasserbetrieb und dann gibt es eine Möglichkeit anzuklicken, vereinfachte Sprache. So, das ist dann wie eine Unterseite und da ist die komplette Website nochmal in anderer, also in einer leicht verständlichen Sprache, ohne lange Worthülsen, ohne Fremdwörter und. Kann ich mir das so vorstellen?
Das kommt tatsächlich ganz darauf an. Da gibt es total viele unterschiedliche Möglichkeiten, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, also es kommt immer auch darauf an, was der Website-Betreiber haben möchte. Wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Fall mit der einfachen Sprache, das kenne ich auch aus dem Plugin. Und da ist es wirklich so, dass es nur über das Plugin geregelt wird, ne? Mittlerweile gibt es ja auch ganz viele KI-Tools und da wird dann einfach der Text vorhanden schon mal umgeschrieben durch die KI und dementsprechend angezeigt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin Sprachlehrer und habe mehrere Sprachen und die müssen wirklich, ne, da geht es auch wirklich um Business-Englisch und nicht einfach nur um Englisch. Da ist oft auch gang und gäbe, dass man wirklich die Website auch mittels eines Plugins und eines Moduls, aber dass man die Website wirklich zweimal da aufgesetzt hat oder dreimal, je nachdem, wie viele Sprachen dann da sind, weil es dann spezifischer ist und an jeder Stelle genau die Übersetzung passen muss, ne? Dann hat man oben auch die Flaggen meistens, die kann man dann anwählen und dann hat man die unterschiedliche Sprache quasi nochmal als Kopie. Und was es aber auch noch gibt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, es wäre schon ganz toll, wenn meine Webseite und über alle möglichen Sprachen gefunden werden soll. Es ist bei mir jetzt aber gar nicht so wichtig, dass das perfektes Business-Englisch oder, sondern ne, mittlerweile super gut schon einfach ne, die Google-Übersetzung mir reichen würde. Da gibt es dann tatsächlich auch ein extra Modul und Plugin von Google, dass man das einfach anhaken kann. Dann hat man die Webseite ne, nicht perfekt übersetzt, aber man hat quasi, und das ist ein Riesenvorteil, mit wenig Aufwand alle Sprachen, ne, die es beim Google-Übersetzer gibt. Also da gibt es technisch ganz viele Möglichkeiten.
Also das ist der
Also,
Bereich mit den Fremdsprachen, aber im Grunde läuft es, wenn ich jetzt sage, so was weiß ich versuche gerade einen Fall zu konstruieren, der dann auch so ein bisschen in meine Branche passt. Da hat jemand auch ein größeres Weiterbildungsprogramm vielleicht auf der Website. Da sind dann Fachbegriffe drin und man sagt, okay, das hätte ich gerne auch in einer einfachen Sprache, dann könnte ich das ähnlich wie bei einer Übersetzung so implementieren, dass man da draufklickt und dann habe ich den Text einfach nochmal ein bisschen runtergebrochen.
genau, das geht. Das geht, ist total hilfreich, auch wenn es zum Beispiel um juristische Sachen geht, weil das versteht man ja in der Regel als Otto-Normalverbraucher die ganzen Bandwurmsätze überhaupt nicht. Und auch das kann man sich vereinfacht lassen. Und wie gesagt, technisch die Möglichkeiten sind für alle da. Ob man jetzt sagt, ich möchte das für mich selber übersetzen oder ich möchte das für mich selber klar dahinschreiben für meine Zielgruppe oder ich möchte das mit Hilfe von KI und mit wenig Aufwand einfach generieren lassen, das geht beides.
Ja, cool. Ich habe gerade so spontan gedacht, wäre ja was für die Datenschutzerklärung.
Ja, Tatsache, Tatsache.
Gut. Der zweite Punkt, der dort aufgeführt war, war Alternativtexte für Bilder. Haben wir eben schon drüber gesprochen. So, der dritte Punkt, jetzt wird es für mich echt spannend, kontrastreiche Farbkombis. Das,
Ja.
was ich nämlich meiden sollte. So, muss ich mich jetzt eingeschränkt fühlen, was ich für Farben auf meiner Website benutze?
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, sondern es geht da im Prinzip darum, dass man nach wie vor weiter alle Farben oder die Farben benutzen kann, die man als Seitenbetreiber benutzen möchte. Wie ich es eben angerissen habe, aber gibt es dann schon so den Grünfiltermodus oder den Blauschwächemodus für Trianomalien oder Deuteroanomalien, was die Grünschwäche ist. Und der ist halt dann dementsprechend schon angepasst, ja, auf eben diese Schwäche. Ich selber bin nicht betroffen, deswegen kann ich tatsächlich wenig dazu sagen, inwieweit das dann die Seite anpasst. Ich kann alle nur empfehlen, auf der Website von iAble, so heißt das Plugin, was ich eben als Beispiel nannte, da kann man sich das auf deren Website nämlich auch mal angucken. Und da kann man auch sehen, das ist dann da rechts, und da kann man auch sehen, wenn man auf den Blaufiltermodus quasi klickt, dann kann man auch die Intensität zwischen 0 und 100 Prozent sich genau einstellen, sodass der betroffene Nutzer die Möglichkeit hat, sich diese Website, egal welche Farbgebung sie jetzt ursprünglich hatte, so für sich einzustellen, dass er alles erkennen und gut sehen kann.
Das ist ja ein cooler Tipp. Vielleicht verlinken wir das einfach in den Shownotes zu dieser Folge mal so als kleinen Tipp, dass man sich das einfach mal angucken kann.
Ja.
Entschuldigung. Also, gute Nachricht, wir müssen nicht von unseren Brandfarben weg. Es gibt da
Nein.
Sachen, die man einbauen kann. So, nächster Punkt. Navigierbarkeit mit Tastatur.
Ja.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass ich die Website mit der Tastatur quasi genauso verwenden kann wie mit der Maus. Bedeutet, ich kann zum Beispiel durch irgendwelche Tastaturcodes nach unten scrollen, ohne die Maus benutzen zu müssen. Ich kann über die Tastatur, also mit der Enter-Taste klicken. Und auch hier kann ich gerade einfach mal rausgucken. Genau, und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, mit Tastenkombination oder Tastaturbefehlen Webseiten zu benutzen. Das kann man dann alles auch über so ein Plugin einstellen und einfach schauen, dass man das dann jeweils auf sich zuschneidet und dann kann man mit seiner Tastatur quasi auf der Website agieren, als hätte man auch eine Maus dabei.
Ach krass, und das geht auch, indem ich auf meiner Website was installiere, was das ermöglicht.
Genau, richtig.
Ach krass. So, das war ein großer Lerneffekt für mich. Das ist ja
Ja.
total cool. Ja, weil
Ja.
es ist ja, also klar, und es fängt mit einem gebrochenen Arm an, ne?
Ja, richtig. Damit fängt es an und hoffen
Hört.
wir einfach mal, dass es da auch bleibt.
Gut, nächster Punkt, den ich hier stehen habe, ist die Struktur der Seite.
Ja.
Ja, Simon, sag was dazu. Ich bin da völlig lost. Heißt das, wir müssen gut aufgeräumt haben auf unserer Seite oder was bedeutet das?
Ja, was bedeutet das? Das ist einer der Punkte, wo ich mir auch immer ein bisschen unsicher bin, weil im Prinzip ja die Struktur der Seite natürlich vielleicht möglich, dass es hilfreich ist, wenn man mittels sogenannter Breadcrumbs, also Verlinkungen auf der Seite, den Weg des Nutzers sieht, sodass man die Struktur ke kennt und weiß, wie man auf gewisse Unterseiten gekommen ist. Das kann hilfreich sein. Natürlich so einen gewissen roten Faden auf der Startseite. Aber ja, es ist so ein bisschen, also jeder Website-Betreiber und Nutzer macht sich ja Gedanken und baut seine Website ja so auf, wie er denkt, dass die Leute die Informationen am besten verarbeiten können. Und ich denke, das ist genau das. Also so viel,
Also,
ja.
dass wir nicht 35.000 Menüpunkte zum Beispiel oben haben.
Ja, genau, dass es übersichtlich ist, dass sich natürlich Buttons oder Klickflächen deutlich voneinander unterscheiden von anderen Flächen, damit der Nutzer weiß, hey, wenn ich da klicke oder Enter drücke, da passiert dann auch was.
Okay.
Solche Sachen, also aber eigentlich alles Dinge, wo jeder jetzt schon sagt, ja, Usability, Nutzerfreundlichkeit, darum geht's. Ja, dabei würde ich es auch tatsächlich belassen. Viel mehr weiß ich dazu auch nicht.
Ich hatte so die Idee, ob da auch mit reinfallen könnte, dass ich, wie erkläre ich dir jetzt einen technischen Sachverhalt? Es gibt ja manchmal, das hatten wir beim Coachcamp auch, und da versuchen das gerade zu bearbeiten. Ich gehe auf Tickets und dann bin ich von meiner Seite weg. So, dann sind die Leute halt auf der Ticketseite, aber die Coachcamp-Seite ist nicht mehr da.
Ja.
Das ist ja vielleicht für Menschen mit einer irgendwie gearteten Behinderung auch ein Problem, wenn dann die Seite, wo sie eigentlich gucken, dann weg ist und sie
Richtig,
ganz
richtig.
anders gelandet. Da gibt es doch auch Möglichkeiten, das so zu machen, dass man dann zwar weitergeleitet wird, aber die neue Seite in einen neuen Tab geöffnet wird.
Genau. Das sind auch technische Möglichkeiten. Das machen wir zum Beispiel aus SEO-Gründen noch immer, wenn wir auf eine andere Website verlinken. Ne? Wenn wir intern auf unserer Website verlinken, dann nicht unbedingt. Aber immer, wenn es extern irgendwo anders hingeht, immer in einem neuen Tab, weil ich möchte ja den Nutzer auch auf meiner Seite behalten. Genau, das ist auch schon eine Möglichkeit. Aber auch die wird schon, ja, seit es Website gibt es eigentlich verwendet. Also
Ja.
das ist
Naja, es gibt die Möglichkeit, sie zu verwenden. Du siehst vom
richtig,
Beispiel vom
natürlich.
Coachcamp, wir haben es nicht so stringent angewandt und es ist uns jetzt erst aufgefallen, dass, weil man ja auch jetzt nicht so häufig auf der eigenen Website unterwegs ist, ne? Muss man auch mal
Das
ganz
ist auch
ehrlich
richtig,
sein.
das stimmt. Ich würde jetzt tatsächlich aber auch schätzen, dass das kein Pflichtkriterium wird. Wobei ich dazu direkt nach sagen muss, ne, Rechtsberatung, also alles, es geht hier um ein Gesetz.
Ja.
Da Rechtsberatung, da darf sich bitte niemand auf mich beziehen und sagen, Simon Blum hat gesagt, nein, ich darf rechtlich gar nicht beraten und kann das auch nicht.
Ja, und es ist ja auch, wir wissen das ja, irgendwo habe ich auch in einem anderen Blogartikel gelesen, dass Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz hat das Potenzial, genauso ein Wirbelsturm zu werden wie damals die Einführung der DSGVO-Verordnung. Und ja, auch da war am Anfang wirklich ganz, ganz, ganz viel Wind in der Bude. Und als
Richtig.
der Sturm mal gelegt hatte, hatte man auch dann in vielen Dingen sehr viel Klarheit und es war gar nicht so schlimm am Ende.
Das ist richtig, gerade auch, ne, da muss man sich die Betriebsgrößen ja auch angucken bei der DSGVO. Da ist es auch so, dass wir garantieren gar nichts, aber wir empfehlen auch immer jedem Website-Betreiber alle Möglichkeiten da, also alles einzuhalten dementsprechend. Aber auch wir seit 2016 haben da natürlich bei unserem Kundenstamm relativ wenig, Gott sei Dank, an Abmahnungen erfahren. Ich gehe ein bisschen davon aus, dass es bei diesem Gesetz ähnlich wird, wobei da ja auch schon, ne, es ein bisschen runtergestuft ist, eben mit dem mit der Deckelung des Umsatzes auf 2 Millionen und erst darüber oder mehr als 10 Mitarbeiter und dann ist man betroffen. Dementsprechend denke ich aber, nichtsdestotrotz ist es immer noch die Chance jetzt, weil ich kann mir sogar vorstellen, vielleicht nicht, vielleicht ja, aber gegebenenfalls gibt es auch dafür wieder den ein oder anderen Fördertopf für die Digitalisierung. Und dann sollte man diese Chance nutzen, weil am Ende des Tages erreicht man hoffentlich einfach mehr Leute oder beziehungsweise können mehr Leute einen über die Website erreichen.
Ja, und man tut einfach auch was für die Gesellschaft und fürs Gemeinwohl, denn es hat einfach was von Akzeptanz und von alle gehören zu unserer Gesellschaft und haben die gleichen Zugangsrechte. Ne?
Also das genau,
ist
richtig.
Auch so eine Frage, die man sich stellen kann. Simon, gehen wir mal zum nächsten Punkt hier auf meiner Liste. Die Lesbarkeit der Schriftarten. Du hast am Anfang da schon gesagt, dass es da wohl auch schon ein Plugin gibt, also dass ich auch jetzt ähnlich wie bei den Brandfarben nicht denken muss, oh Gott, was ist denn super gut lesbar? Ich finde das aber viel schöner. Sondern dass ich die Website einfach so machen kann, gestalten kann, wie es mir gefällt, wie ich es für meine Kunden gut finde. Und dann gibt es die Möglichkeit, ja, was ist das denn dann eigentlich? Die Möglichkeit.
Genau, also die Möglichkeit ist auch in dem Falle wieder über unser Plugin, wo wir wirklich nicht nur die Schriftart ändern können, wenn wir auf eine Seite kommen, die irgendwie aus irgendeinem Grund Comic Sans verwendet hat und das ist alles gar nicht so gut lesbar. Über dieses Plugin kann man dann auch die Schriften vergrößern, verkleinern, andere Schriftarten auswählen und auch die Schriftfarbe. Es gibt ja manchmal den Standard, dass die Farbe in so einem hellgrau oder dunklerem Grau und gar nicht in Schwarz auf Weiß geschrieben wird, wo manche schon ihre Probleme mit haben. Also auch das kann ich alles über das Plugin dann steuern und anpassen oder die Schrift fetter machen. Da sind super viele Möglichkeiten einfach, dass jeder die Seite so lesen kann oder wahrnehmen kann, wie es für ihn am besten passt.
Ja, sehr cool. Also eigentlich eine Easy-Lösung.
Ja, Tatsache.
So. Da machen wir da ganz schnell einen Haken und gehen zum nächsten Punkt. Da steht nämlich, man sollte Flackern und Blinken vermeiden. Dann denke ich ja direkt auch an Videos, ne? Also viel Bewegung auf dem Bildschirm, das ist ja manchmal auch für Leute schwierig, aber was meinen die mit Flackern und Blinken? Also das ist so, wenn da so Pop-ups aufgehen.
Genau, das können zum Beispiel Pop-ups sein, das können irgendwelche SVG-Animationen sein. Bei uns zum Beispiel auf der Website, das ist jetzt kein Flackern und Blinken, aber da bewegt sich schon die ganze Zeit in so einem so ein gewisser Punkt durch oder so. Es ist halt was los auf der Website und das kann Leute irritieren und dementsprechend gibt es Möglichkeiten, das A entweder komplett zu vermeiden. Man kann aber auch natürlich die Möglichkeit, die Videos auf der Webseite erst natürlich nach Play drücken abspielen zu lassen. Auch sowas kann man über Plugins steuern oder generell immer sein Video auf der Website quasi schon vorher technisch mitgeben, dass du einfach nicht von Anfang an läufst. Da muss man immer so ein bisschen schauen, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel durch seine Räumlichkeiten einen langsamen Schwenk mal macht oder so, würde ich sagen, das stört nicht. Auch da kann ich tatsächlich nicht sagen, was am Ende letzten Endes verpflichtend ist und wie genau man darauf zu achten hat, dass nichts flackert und blinkt. Also natürlich, also dass es kein Stroboskoplicht auf der Website am Anfang gibt, das wünschen wir natürlich jedem Epileptiker. Das ist aber auch das ist allgemein wieder Usability. Das ist für jeden Seitenbesucher unangenehm. Dementsprechend ist es sowieso wahrscheinlich erstmal gut, wenn man nicht gerade eine Disco-Seite betreibt, wenn es nicht viel flackert.
Okay, alles klar, gut, haben wir verstanden. Dann gibt es noch einen Punkt Video und Audio mit Untertiteln versehen. Müsste doch eigentlich heutzutage ganz easy sein, wenn wir schon jedes Reel, das wir auf Insta posten, mit Untertiteln versehen können.
Ja, das sollte, ist technisch relativ einfach möglich. Viele Webseiten binden ihre Videos auch direkt über YouTube ein und können das die da gegebenen Funktionen schon mitnutzen. Und ja, auch so gibt es, wie du schon sagst, wenn man jedes Reel untertiteln kann, dann kann man auch alles, was man auf seine Website hochlädt, untertiteln. Und wie gesagt, mit manchen Plugin-Lösungen geht es auch, dass das nachträglich einfach nur über das Plugin, das Video untertitelt wird, selbst wenn man es jetzt erstmal nicht hat, dass man es anwählen kann.
Ja, cool. Das ist ja schon auch in der Coaching-Branche gar nicht so unüblich, dass man, was weiß ich, man hat mal ein Audio noch drauf, weil man eine Meditation zur Verfügung stellt oder man hat das berühmte Vorstellungsvideo drauf. Also das ist was, wo man, auch wenn wir nicht verpflichtet wären, eigentlich das ganz gut mal machen kann, zumal wenn wir berücksichtigen, dass die meisten Webseitenbesuche gar nicht mehr über den Rechner laufen, sondern übers Handy. Dann sitze ich vielleicht in der Bahn und will mir das gar nicht anhören, sondern ich will gucken und mitlesen.
Genau, das kann sein. Und auch da wieder, ich komme ja aus der Suchmaschinenoptimierung und bei YouTube kann man das schon Ewigkeiten, kann man, weil Google und die Suchmaschinen, die lesen auch die Tonspuren mit. Bedeutet, wenn ich im Video oder bestimmt auch einige Male heute im Podcast drei, vier Wörter, und die sind vielleicht wichtig, vernuschelt habe, dann gehe ich, kann ich hingehen oder sollte es mal und tippe das korrekt in der Tonspur mit ein, in den Untertiteln. Weil da habe ich dann nochmal die relevanten Sachen und die Themen. Und falls ich mich mal verhaspelt habe oder dann weiß die Tonspur das nicht. Und also selbst wenn man es nicht für die Barrierefreiheit tut, dann kann man sich den Aufwand für die Suchmaschine machen, um einfach mehr Leute zu erreichen.
Ja, sehr cool. Das ist auch nochmal ein guter Tipp. So, zwei Punkte habe ich noch. Einmal steht hier Geräteunabhängigkeit. Damit kann ich jetzt selbst erklären noch nicht so wahnsinnig viel anfangen.
Es geht da tatsächlich darum, dass die Website dann, egal auf welchem Gerät, ist es ein iPhone, ist es ein Android-Handy, du hast eben gesagt, wir reden jetzt von Handys, ne? Ist es mein MacBook oder mein Tower-PC mit dem Riesenmonitor, darum geht es. Und das ist tatsächlich auch schon seit Ewigkeiten ein Suchmaschinenkriterium. Und da geht es dann auch nicht nur um die unterschiedlichen Geräte, sondern wahrscheinlich auch um die unterschiedlichen Browser, sei es jetzt Chrome, Mozilla Firefox, Opera, was gibt es noch? Yahoo, gibt es das noch? Bestimmt, ist kein Browser, ist eine Suchmaschine. Aber darum geht es dann am Ende, dass dort die Sachen abrufbar sind, dass ich, ne, dass sich die Schrift nicht abgebrochen ist, sondern sich die Website dem Endgerät anpasst, dass Buttons überall klickbar sind, dass Bilder sichtbar sind und nicht abgeschnitten werden. Also das Ganze zählt, denke ich, dann darunter. Und ja, ne, wenn eine Anruffunktion ist, sollte das vom Handy funktionieren oder vom iPad besten möglicherweise. Das sind halt so Punkte. Wir nennen das im Prinzip seit Ewigkeiten immer Responsive Design.
Ja.
Ne, also gibt es für uns also aus dem Webdesign auch schon seit dem Smartphone quasi, wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Und das ist ja auch absolut sinnvoll, weil ne, meisten Leute kommen halt meistens über das mobile Endgerät. Oder
Ja.
gibt es nur mal einige von?
Entschuldigung, ich bin so ein bisschen Spätallergien geplagt.
Ui.
Ja, das ist ja was, was wir eigentlich schon wissen und trotzdem, also mir passiert es, war letztlich noch mal auf einer Website von einem Verein, wollte ich mit dem Handy mal kurz drauf gucken und dachte, es ist jetzt nicht euer Ernst, dass jetzt einfach der Desktop quasi geschrumpft ist und ich kann nichts lesen, ich kann nichts anklicken, ich muss mir das alles vergrößern, dann weiß ich wieder nicht, wo ich bin. Und also das gibt es in der Tat noch, dass Menschen da nicht drauf achten oder Institutionen.
Das ist richtig, genau. Man muss auch dazu sagen, also vieles wird heutzutage durch Content-Management-Systeme auch geregelt. Und das wissen dann viele nicht, wenn man sowas dann einkauft oder ein fertiges Design einkauft, dann sind die in der Regel responsive in den meisten Fällen. Aber die sind dann nicht so hinterher. Heißt vielleicht, dass die letzten zwei, drei Aktualisierung, also auch die Browser wie ne, Firefox, Chrome und so, aktualisieren sich immer mal wieder und auch da muss man dann technische Anpassungen schon mal vornehmen, damit es passt. Und viele Content-Management-Systeme sind halt, wie gesagt, responsive. Der Google Responsive Test würde das auch immer durchwinken, aber eben nicht genau. Ne? Und auf neuesten Versionen rutscht dann schon mal was runter. Nichtsdestotrotz kann man aber sagen, also Suchmaschinen werten eure Webseiten in den meisten Fällen, wenn ihr ein gutes CMS habt, also Content Management System, als eben, ja, responsive, also nutzbar auf allen Endgeräten.
Der letzte Punkt auf dieser 10-Punkte-Liste, die ich gefunden habe, heißt regelmäßig testen. Meint das, ich gehe regelmäßig auf meine Website und gucke, ob das geht, oder was ist mit diesem Testdurchlauf gemeint?
Ja, ich würde jetzt tatsächlich auch da wieder hinten in die Funktionalität einfach gehen, sagen, klappen die Kontaktformulare, klappen meine Buttons, funktioniert die Website so, wie ich sie mir vorstelle, was ja auch da wieder eigentlich ein Selbstschutz ist, weil ich gebe Aufwand, oft auch Geld in die Website und habe ein gewisses Ziel. Und wenn das nicht funktioniert, dann macht das sowieso alles keinen Sinn. Gerade wenn ich jetzt vielleicht sogar die Website noch monetär bewerbe und dann mit Klick für Klicks bezahle und dann kann aber, geht das Formular nicht oder der Termin kann nicht gebucht werden. Dementsprechend da sowieso darauf zu achten, dass alles immer funktioniert, so wie es soll, sowieso sinnvoll. Weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit sowas verpflichtend sein soll. Am Ende des Tages muss da, glaube ich, jeder selber drauf achten. Aber wie alle anderen Punkte eigentlich auch, aus Betreibersicht erstmal ja sinnvoll, darauf zu achten. Weil egal unter welchem Aspekt, ich betreibe meine Website, weil ich etwas damit erreichen will. Und das funktioniert in der Regel nur, wenn die Dinge klappen.
Ja, Simon, euer Tagesgeschäft ist es ja nun mal eben, mit Webseiten zu arbeiten. Ja. Seht ihr das schon, dass dann eine Sensibilität entsteht auf dieses Datum hin im nächsten Jahr? Oder ist es eher so, dass ihr die Leute auch darauf hinweisen müsst und sagen müsst, so, guck mal, das kommt nächstes Jahr, wenn wir da jetzt schon mal anfangen, sollten wir da nicht einfach schon mal direkt mit dran denken und das mit einbauen?
Ja, wir versuchen darauf aufmerksam zu machen, eher in die Richtung, wie du sagst. Also so richtig sensibel ist dafür im Prinzip, es wird immer mal angesprochen, ja, das kommt jetzt bald, müssen wir dann nicht auch gucken. Es ist ein bisschen anders als bei der DSGVO, da waren die Leute hellhöriger, da wurde aber auch direkt mit Strafen und Abmahnungen und allem quasi, ja, an den Start gegangen, da wurde direkt gesagt, hey, wir gehen jetzt hier rum und passen auch richtig drauf auf. Das ist in diesem Fall nicht so, was ich auch gut finde, nichtsdestotrotz, also wir haben jetzt auch selber ein Newsletter rausgeschickt und auf dieses Thema noch relativ wenig Resonanz bekommen, planen da aber nichtsdestotrotz weiter, weil gerade in unserem Kundenbereich sind halt sehr, sehr viele Webseitenbetreiber betroffen und nichts, es sollte dann alles auch nicht so auf dem letzten Drücker geschehen, denn nichtsdestotrotz, auch wenn es bei vielen schon kleine Lösungen oder Plugin-Lösungen gibt, das ganze Thema kann dann doch auch schnell zum Rattenschwanz werden und eben dann doch viele Optimierungen mit sich ziehen. Ob man die dann alle am Anfang oder direkt machen muss, das steht auf einem anderen Blatt. Ähnlich wie bei der DSGVO war es ja dann auch nicht so, dass die Riesenabmahnwelle jetzt im mittelständischen Bereich kam. Das wird es, glaube ich, in diesem Falle auch nicht, aber früh vorbereitet sein. Ich glaube auch, desto früher man sich darauf vorbereitet, desto weniger ist der Aufwand vielleicht im Zweifel, weil Angebot, Nachfrage, im Zweifel, wenn alle dann auf dem letzten Drücker die Agenturen einrennen oder die Lösungen zu probieren, dann wird es vielleicht auch nochmal was teurer.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine total interessante Beobachtung gemacht. Ich meine, wir wissen das alle, wenn wir mit unserem Handy irgendwas suchen, bei Google haben wir hinterher die passende Werbung dazu. Mhm. Und siehe da, ich habe auch zum Thema barrierefreie Website mal am Handy rumgespielt. Und dann wurden mir, ich bin ein echter Insta-Fan, muss ich dazu sagen, wurden mir bei Insta innerhalb von einem Tag 4 Kurse angeboten. Ja. Oder Angebote für Solo-Selbstständige, um die Website barrierefrei zu machen.
Ja.
Das ist zu erwarten, ne? Dass da jetzt eine ganze Welle an Anbietern oder an Angeboten kommt, wo vielleicht auch so ein bisschen die Pferdescheu gemacht werden, oder?
Ja, auch das hatten wir ja parallel bei der DSGVO. Auch da gab es dann unwahrscheinlich viele plötzliche neue externe Datenschützer und Datenschutzunternehmen, die hervorgesprossen sind aus dem Nichts. Auch da, glaube ich, muss man vorsichtig sein. Wir hatten da jetzt nicht die Erfahrung selber gemacht, aber auch gemerkt, um uns rum kamen externe Datenschutz noch und nöcher, die aber, ne, das war, glaube ich, auch. Da weiß ich nicht genau Bescheid, aber ich meine, das war jetzt auch nicht so schwierig, sich dazu auszuzertifizieren zu lassen. Und wir hatten da super viele Anbieter, wo wir selber gemerkt haben, du bist Datenschützer und du hast selber kein SSL-Zertifikat oben, ne? Kurz erklärt, wo oben neben dem Browser, neben www steht, nicht sicher und sowas, was auch schon vor der DSGVO abmahnfähig war. Also da muss man, glaube ich, auch wirklich aufpassen, an wen man da gerät. Ich glaube, in diesem Fall mit so einem Workshop im Zweifel verbrennt man da nur Geld, sage ich mal, weil wir haben jetzt hier noch nicht die Situation, dass man Rechtssicherheit garantieren muss. Das wird sich im kommenden Jahr ändern. Und da muss man dann auch wieder aufpassen. Wir sagen auch bei allem, was wir empfehlen, auch bei allem, wenn ich jetzt hingehe und sage, wir machen eure Website barrierefrei, dann werde ich genau danach sagen, und jetzt lasst noch jemanden, einen Juristen, jemanden, der da wirklich Ahnung von hat, drüber gucken. Und wenn der sagt, jetzt ist die Website barrierefrei, dann könnt ihr das glauben. Und oft ist es dann auch so, da lernen wir dann auch draus, dass dann der Jurist sagt, nee, das müsst ihr noch machen, das müsst ihr noch machen. Und nur so können wir auch dann unser Wissen quasi erweitern. Also da immer wirklich gucken, dass man seriöse Unternehmen vielleicht nimmt. Vielleicht, ne, wir arbeiten auch, was DSGVO angeht oder auch, ne, was es da immer wieder für neue Gesetze aus dem Europäischen Gerichtshof gibt, was auch zum Beispiel Cookie-Tracking und so angeht. Da empfehlen wir immer gerne E-Recht 24. Das ist eine super Website, auch von Anwälten, von Medienanwälten geführt. Da kann man, auf diese Urteile kann man in der Regel Vertrauen setzen. Die bieten auch Zertifizierungen an. Da aber immer nicht auf die Agentur verlassen, immer einen Juristen mit konsultieren. Und auch wenn die Agentur euch irgendwas garantiert, dann ist das schon strafbar
Als
tatsächlich.
Versprechen unter Umständen. Ich habe
Ja.
auch eben gedacht, eigentlich müssten nicht Juristen drüber gucken, ob es jetzt wirklich barrierefrei ist, sondern Menschen, die diese Barriere überwinden müssen. Ne?
Mit Sicherheit, klar. Aber da sind wir dann in dem Bereich, irgendwer muss das Gesetz dann kontrollieren. Ja. Wird auch weiter, glaube ich, viel Grauzone natürlich
Das
sein, bis
stimmt.
es dann soweit ist.
Ja. Simon, ich habe am Ende des Podcasts immer drei Fragen, die ich meinen Gästen stelle. Das ist ja auch eine Art Weiterbildungspodcast, ja, weil wir hier versuchen, für Coaches, Trainer und BeraterInnen doch viel an breitem Wissen, was rund um die Selbstständigkeit anfallen könnte, zu bieten, als Weiterbildung auf die Ohren. Deshalb meine Frage an dich. Was ist denn deine aktuelle Weiterbildung oder was war das Thema, wo du dich als letztes wirklich weitergebildet hast?
Tatsächlich war es dieses Thema. Ja, im letzten halben Jahr war es hauptsächlich dieses Thema, weil ich das Glück hatte, in meinen anderen Bereichen so jetzt erstmal aus dem vorletzten Jahr die Erfahrung mitnehmen zu können. Tatsächlich habe ich noch ein bisschen mich im Bereich Webdesign selber weitergebildet, weil ich auch noch mal ein paar Seiten neu machen wollte und musste. Und ja, so ein Misch aus dem Barrierefreiheitsgesetz, allerdings gar nicht mal so im juristischen Rahmen, sondern auch eher im Bereich Webdesign und Umsetzung, wie ich dann solche Dinge auch selber lösen kann. Das war, was mich zuletzt beschäftigt hatte im beruflichen Jahr.
Dann stehe ich persönlich auf dem Standpunkt, Lesen bildet. Deshalb die
Ja.
Frage, Simon, was liest du gerade? Du darfst jetzt gerne aus deinem Nähkästchen plaudern oder dich auf die berufliche Lektüre verlegen. Und da ist auch die spannende Frage, liest jemand, der so digital ist, überhaupt noch ein echtes Buch?
Ja, am liebsten. Ich bin auch noch nie richtig ins E-Paper-Game einsteigen können. Ich brauche auch wirklich das Papier dann in der Hand. Zuletzt in der Freizeit, ich versuche tatsächlich leider auch zuletzt ein bisschen so ins Sachbuchmäßige abgedriftet. Ich glaube, ich habe hier das große Steuerbuch. Das kommt jedes Jahr neu raus und das habe ich, das lese ich mir dann nicht ganz durch, auf gar keinen Fall, sondern das hatte ich zuletzt leider zu Hause, habe ich das auch noch liegen. Dann bin ich ein Riesenfan von Eifel-Krimis von Jacques Berndorf.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ganzen Sigi Baumeister-Krimis. Das war auch zuletzt, die kenne ich alle schon, aber irgendwie, das ist so meins, so für den Urlaub, die frisst man dann nochmal weg. Ich habe momentan einfach vieles nochmal re-gelesen. Ich habe leider gerade gar nicht so was Neues angefangen. Bin da dann immer ganz viel bei Harry Potter unterwegs, auch ja. Und ansonsten, ich müsste mir eigentlich nochmal, ich brauche mal eine Buchempfehlung für was Neues.
Das ja, dann sprechen wir nochmal.
Zurück, ja.
So, die letzte Frage, Simon. Was wünschst du dir für die Welt?
Aktuell, ne, Frieden wäre schon eine sehr, sehr schöne, die Anlässe werden immer aktueller. Also man hat das Gefühl, man driftet da eher weiter von weg, was ich ganz, ganz schrecklich finde. Eine ganz, ganz schwierige Zeit aktuell, hat jetzt mit Krieg nichts zu tun, aber seit Corona hat man irgendwie das Gefühl, der nächste Knaller kommt jetzt noch um die Ecke. Ich glaube, was kann der Mensch am meisten selber bewirken? Das wäre für mich dann Frieden. Ich glaube, das Klima, das haben wir verloren. Das ist so. Und dann wäre es doch schön, wenn wir uns wenigstens nicht dann alle noch gegenseitig die Köpfe einhauen und streiten. Das ist etwas, was mich obwohl jetzt auch heute wieder mit Naturkatastrophen die Woche begonnen hat oder übers Wochenende, ist tatsächlich dieses Kriegsthema etwas, was mich am meisten schlecht schlafen lässt.
Und wir können ja den Frieden im Kleinen bei uns einfach auch schon mal leben, wenn wir an den Auseinandersetzungen nicht so direkt beteiligt sind und auch vielleicht nicht so unmittelbar was tun können.
Ja.
Simon, ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise. Wir werden Aveos verlinken und ich werde vielleicht auch einfach deine Mailadresse mal mit reinsetzen in die Shownotes, damit, wenn bei unseren Hörerinnen und Hörern da Fragen auftauchen oder Bedürfnisse in Richtung einer barrierefreien Website, die erstmal einen guten Ansprechpartner haben.
Ja, vielen, vielen Dank. Super gerne. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären, ein bisschen meine Erfahrung teilen. Und wie gesagt, ja, wenn Fragen da sind, gerne melden. Oder auch, wenn Feedback da ist, dass ich irgendetwas komplett falsch gesagt habe, wenn da jemand etwas weiß, dann auch gerne dieses Feedback teilen.
Ja, da könnt ihr euch auch gerne melden. Und ansonsten, jeder, der den Simon mal persönlich kennenlernen möchte, wir freuen uns sehr, dass Simon und Aveos beim nächsten Coachcamp am 31.01. und 1.02.25 als Aussteller bei uns mit am Start sind.
Genau.
Also Simon, spätestens dann sehen wir uns wieder und vielleicht lerne ich dann auch ganz viele Menschen live kennen. Für heute wünsche ich dir einen schönen Tag und alles Gute.
Den wünsche ich dir auch, das würde mich freuen und genau, dann bis allerspätestens im Januar.
Genau, ciao, ciao.
Tschüss.
Das war die nächste Folge von Coachcamp im Gespräch und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen die Sorge vor dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz nehmen, beziehungsweise euch dann doch auch ein bisschen ins Nachdenken bringen, was eure Website so barrierefrei machen kann, könnte, sollte. Euch eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge.